Sie hören den Artikel Pfälzerwald, aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie. Mit dem Stand vom Der Inhalt steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 3 Punkt 0 Unported und unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation. Die Mittelgebirgslandschaft Pfälzerwald, in naturräumlichen Gliederungen auch Haardtgebirge genannt, im Bundesland Rheinland-Pfalz ist das größte zusammenhängende Waldgebiet Deutschlands und eine der größten zusammenhängenden europäischen Waldflächen. Seine Ausdehnung beträgt, je nach naturräumlicher Abgrenzung, 1589,4 Quadratkilometer, entsprechend 158.940 Hektar oder 1171 Quadratkilometer, entsprechend 177.100 Hektar, wobei 82 bis 90% der Fläche von Wald bedeckt sind. Dabei nimmt er ein gutes Drittel der gesamten Pfalz ein, deren zentrale Landschaft er darstellt und von der er seinen Namen hat. Nur 30% kleiner ist die südliche Fortsetzung des Naturraums auf französischem Boden, die hier Nordvogesen genannt wird. Sie zieht sich bis zur Zaberner Steige und wird dort durch die Vogesen im engeren Sinne abgelöst. Der mit 179.800 Hektar etwas größere Naturpark Pfälzerwald umfasst zusätzlich den Landstrich zwischen Haardtrand und Deutscher Weinstraße im Osten sowie die Täler von Eckbach und Eisbach im Nordosten. Das Biosphärenreservat Pfälzerwald-Vosges du Nord, das auch die französische Fortsetzung umfasst, hat eine Fläche von 310.500 Hektar. Geografische Grundstruktur: Der Pfälzerwald ist gemeinsam mit den Vogesen, die sich südlich der französischen Grenze ohne morphologische Trennung anschließen, Teil eines einheitlichen Mittelgebirgsraumes von etwa 8000 Quadratkilometer Gesamtfläche, der sich von der Börrstadter Senke (Linie Winnweiler – Börrstadt – Göllheim) bis zur Burgundischen Pforte (Linie Belfort – Ronchamp – Lure) erstreckt und die westliche Begrenzung der Oberrheinischen Tiefebene bildet. Diese Landschaft ist wiederum östlichster Teil des sehr weitläufigen nordfranzösischen Schichtstufenlandes, das auf deutschem Boden weite Teile der Pfalz und des Saarlandes einnimmt, mit älteren (z.B. am Donnersberg) und jüngeren Gesteinsschichten (Muschelkalk, z.B. Westricher Hochfläche). Gliederung: Der Pfälzerwald stellt innerhalb des pfälzisch-saarländischen Schichtstufenlandes eine naturräumliche Großregion der dritten Ordnung dar, die nach Süden bis zur Zaberner Steige, also weit in französisches Gebiet hineinreicht, wo sich der Höhenzug in den Vogesen fortsetzt. Dessen ungeachtet wird, der Staatsgrenze wegen, der französische Südteil des Naturraumes oft zu den Nordvogesen gerechnet. Die wesentlichsten Gliederungen des Buntsandsteingebirges erfolgten in den 1950er und 1960er Jahren im Handbuch der naturräumlichen Gliederung Deutschlands nebst Einzelblättern im Maßstab 1:200.000 durch die Bundesanstalt für Landeskunde. Indes haben sich zum Teil von dieser Gliederung abweichende Landschaftsnamen durchgesetzt. Nachstehend sind die wichtigsten Teillandschaften des Pfälzerwalds aufgelistet, wobei nur namentlich bekannte Landschaften genannt werden. Unterer Pfälzerwald, auch nördlicher Pfälzerwald genannt, bestehend aus Otterberger Wald, Sembacher Platten, Stumpfwald, Queitersberg. Mittlerer Pfälzerwald besteht aus Diemersteiner Wald, Leininger Sporn, Hoher Pfälzerwald und Haardt. Der Wasgau, bestehend aus Westlicher Wasgau, Bitscher Waldniederung, Dahn-Annweiler Felsenland, Stürzelbronn-Schönauer Felsenland, Dahner Felsenland, Annweiler-Albersweiler Ausraum, Trifelsland, Östlicher Wasgau, Oberer Mundartwald, Hochwald, Lembacher Graben und Südlicher Wasgau. Grenzen: Während der Pfälzerwald nach Norden und Osten vergleichsweise scharf begrenzt ist, ist der Übergang in benachbarte Landschaften nach Westen und Süden eher fließend. Nördlich schließt das Nordpfälzer Bergland mit dem Donnersberg an den Pfälzerwald an. Dort enden die für den Pfälzerwald typischen Buntsandsteinformationen, die von anderen Gesteinsarten, zum Beispiel durch Gesteine des Rotliegend, abgelöst werden. Daraus ergibt sich eine deutliche geomorphologische Abgrenzung beider Landschaftsräume, die ungefähr auf einer Linie von Eisenberg, Göllheim, Börrstadt bis nach Otterberg bei Kaiserslautern verläuft. Das Hügelland zwischen Haardt und Oberrheinebene, wo die Pfälzer Weine angebaut werden, wird als Weinstraße bezeichnet. Durch diese Hügelzone verläuft die Deutsche Weinstraße. Bis in den Nordwesten des Pfälzerwaldes hinein reicht die in West-Südwest, Ost-Nordost-Richtung verlaufende Kaiserslauterer Senke, zu der insbesondere westlich von Kaiserslautern in der Moorniederung des Landstuhler Bruchs die südlichen Nachbarlandschaften in einer deutlichen Schichtstufe abfallen. Westlich des Großen Hausbergs löst die Westricher Hochfläche den Pfälzerwald an der scharfen Südgrenze des Landstuhler Bruchs in vergleichsweise fließendem Übergang ab. Sie erreicht im Übergangsbereich vergleichbare Höhen, weist jedoch als Muschelkalkplateau ein deutlich anderes Relief auf und ist auch nicht mehr durchgängig bewaldet. Sie zieht sich als Westsaum nicht nur um den Pfälzerwald, sondern auch noch weiter südlich um die Vogesen im engeren Sinne. Ungefähr ab Lemberg in Lothringen bildet sie auch die Wasserscheide zwischen Mosel und Oberrhein. Der Süden der Region entwässert komplett über das System der Moder zum Oberrhein. Nach Süden bildet die schmale Zaberner Steige eine Grenze zwischen dem Pfälzerwald, der sich mit den Nordvogesen nach Frankreich fortsetzt, und den eigentlichen Vogesen. Geomorphologisch und geologisch ist diese Trennlinie weniger scharf ausgeprägt, als es rechtsrheinisch der Fall ist, wo Odenwald und Schwarzwald durch die Niederung des Kraichgaus deutlich voneinander getrennt sind. Erst die burgundische Pforte jenseits der Vogesen bildet linksrheinisch eine orographisch vergleichbar klare Grenze. Geschichte: Name. Der Name Pfälzerwald wurde erst 1843, als die Pfalz Teil des Königreichs Bayern war, in der zentral liegenden Gemeinde Johanniskreuz von Forstleuten geprägt, die damit die Wälder auf dem Buntsandsteingebiet der Pfalz bezeichneten. Weitere Verbreitung fand der Name, als 1902 der Pfälzerwaldverein, abgekürzt PWV, gegründet wurde, wobei sich vor allem Fritz Claus, einer der Pioniere des Pfälzerwaldvereins, intensiv für den neuen Namen einsetzte. Eine wissenschaftlich fundierte, genauere Definition des Pfälzerwaldes als eigenständiger naturräumlicher Einheit erfolgte 1911 durch Daniel Häberle, einen pfälzischen Geographen und Heimatforscher. Bei Erweiterung der sprachhistorischen Perspektive fällt auf, dass vor 1850 für das pfälzische Buntsandsteingebirge keine raumübergreifende Bezeichnung existierte. Nicht geografische, sondern territorialgeschichtliche Faktoren bestimmten die damalige Wahrnehmung. Dagegen wurde von Kelten und Römern das gesamte linksrheinische Gebirge als räumliche Einheit begriffen, also keine Trennung zwischen den verschiedenen Gebirgsteilen, dem heutigen Pfälzerwald und den Vogesen, vorgenommen. Das Gebirge erhielt seinen Namen nach dem keltischen Waldgott Vosegus und ist in zahlreichen römischen Handschriften als Silva Vosegus oder Mons Vosegus bezeugt. Aus dieser Sprachwurzel entwickelten sich im Laufe des Mittelalters die Bezeichnungen Vosges für den französischen und Wasgen, Wasigenwald, später auch Wasgau für den deutschen Sprachraum. Während also der Begriff Wasgen über einen langen Zeitraum für das gesamte linksrheinische Gebirge stand, wurde er zu Beginn des 20. Jahrhunderts im Bewusstsein der Öffentlichkeit wie auch in der wissenschaftlichen Diskussion schrittweise auf den elsässischen Teil des Buntsandsteingebirges, die Vogesen, eingeengt, während sich für den pfälzischen Teil mehr und mehr der Name Pfälzerwald einbürgerte. Dies hatte zur Folge, dass Pfälzerwald und Vogesen als voneinander getrennte unterschiedliche Landschaftsräume definiert wurden. Allerdings sind in den letzten Jahrzehnten im Rahmen der europäischen Einigung zunehmend Tendenzen zu beobachten, den gesamten Gebirgskomplex wieder als geografische Einheit zu betrachten. Als Beleg für diese veränderte Grundhaltung kann unter anderem die 1998 erfolgte Einrichtung des ersten grenzüberschreitenden Biosphärenreservates Pfälzerwald-Vosges du Nord gesehen werden. Siedlungsgeschichte: Geringe menschliche Spuren bis in das 10. Jahrhundert. Während sich seit der Jungsteinzeit zwischen 5500 und 4500 v. Chr. und vor allem zur Zeit der Kelten zwischen 800 bis 10 v. Chr. und Römer von 10 v. Chr. bis 450 n. Chr. in begünstigten Regionen der heutigen Pfalz verschiedene Siedlungsaktivitäten nachweisen lassen, war das linksrheinische Mittelgebirge bis zum Ende der Völkerwanderung um 600 praktisch menschenleer und von dichten Urwäldern bedeckt. Klöster, Kolonisation und Erschließung, 7. bis 13. Jahrhundert. Nachdem auch die Franken bei ihrer Landnahme im Frühmittelalter vom 7. bis 10. Jahrhundert nur bis zu den Rändern des heutigen Pfälzerwaldes vorstießen, führten im Hochmittelalter vom 10. bis 13. Jahrhundert zunehmender Bevölkerungsdruck, vor allem aber die Initiativen von Adel und Kirche, zum Beispiel durch Gründung von Klöstern wie der Zisterzienserklöster Otterberg im Jahr 1144, und Eußerthal im Jahr 1148, zur Kolonisation und Erschließung des Mittelgebirges. Gebiete, die landwirtschaftlich genutzt werden konnten, wurden gerodet und dauerhaft besiedelt. Ihren Höhepunkt fand diese Entwicklung in der Epoche der Salier vom 10. bis 12. Jahrhundert und Staufer 12. und 13. Jahrhundert, in der die Region mit der Reichsburg Trifels und weiteren sie umgebenden Burgen zeitweise das Machtzentrum des damaligen Kaiserreiches bildete. Wüstungen, Raubbau und Verarmung, 14. bis 18. Jahrhundert. Diese Entwicklung fand im Spätmittelalter vom 13. bis 15. Jahrhundert und der frühen Neuzeit 16. bis 18. Jahrhundert ihr Ende, da Seuchen wie zum Beispiel die Pest und Hungersnöte zu einem deutlichen Rückgang der Bevölkerung führten und die Gesamtzahl der Ansiedlungen stark zurückging, wofür neben Kriegen vor allem wirtschaftliche Gründe verantwortlich waren. So wurden während der Kolonisation des Gebirges häufig Flächen gerodet, die aufgrund der nährstoffarmen Sandböden für eine ertragreiche Landwirtschaft eigentlich ungeeignet waren und deren Bewirtschaftung durch Übernutzung und Raubbau schon nach kurzer Zeit wieder eingestellt werden musste. Auch die Nutzung des Waldes zur Gewinnung von Brenn - und Bauholz erfolgte nicht nach den Prinzipien der Nachhaltigkeit. Einerseits schädigten Streunutzung und Waldweide Boden und Wald, andererseits führte die Erzeugung von Eisen, Glas und Pottasche, wozu man sehr viel Holz benötigte, über Jahrhunderte hinweg zur Übernutzung und Verwüstung des Waldes und damit auch zu weiterer Verarmung der Bevölkerung. Berufe, die der Wald selbst bot, wie zum Beispiel Holzfäller, Köhler, Flößer, Harzbrenner, Pechsieder und Aschebrenner, ermöglichten infolgedessen ebenfalls nur ein kärgliches Auskommen. Zuwanderung, erneute Verarmung, erste Pendler Ende 18. bis Anfang 20. Jahrhundert. Nach den großen Bevölkerungsverlusten während des Dreißigjährigen Krieges kam es ab dem ausgehenden 17. Jahrhundert zunächst durch Einwanderung von Siedlern aus Tirol und Schwaben oder durch Aufnahme von Glaubensflüchtlingen aus der Schweiz, Frankreich und Holland, nämlich Hugenotten und Mennoniten, zur Wiederherstellung und Stabilisierung der Bevölkerungszahl, der dann ab dem Ende des 18. Jahrhunderts unter anderem durch die verbesserte Bauweise der Gehöfte und dem Ausbau der dörflichen Strukturen ein erhöhtes Bevölkerungswachstum folgte. Diese Entwicklung brachte allerdings mit sich, dass die Ressourcen der Mittelgebirgslandschaft rasch erschöpft waren und Überbevölkerung und Armut insbesondere im 19. Jahrhundert zu verstärkter Auswanderung in die neue Welt führten. Neben der bescheidenen Eisengewinnung und Eisenverarbeitung, der Arbeit im Wald und dem Betrieb von Papiermühlen war vor allem die aufkommende Schuhindustrie im Raum Pirmasens die einzige Erwerbsquelle der Bevölkerung. Hier bedeutete der Eisenbahnbau in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts, nämlich die Ludwigsbahn und Bahnstrecke Landau-Zweibrücken, eine gewisse Verbesserung der Lebenssituation, da nun die Möglichkeit bestand, in die außerhalb des Pfälzerwaldes liegenden Städte zu pendeln und dort eine Arbeitsstelle in einem der neu entstehenden Industriebetriebe zu finden, zum Beispiel BASF in Ludwigshafen. Deindustrialisierung und Tourismus, 20. und 21. Jahrhundert. Im 20. Jahrhundert erfasste der allgemeine Strukturwandel auch die Region des Pfälzerwaldes, die in zunehmendem Maße in übergeordnete Wirtschafts- und Verkehrssysteme integriert wurde. Aus abgelegenen Waldbauerndörfern wurden bei entsprechender Infrastruktur, zum Beispiel Verkehrsanbindung, Gemeinden mit Dienstleistungscharakter, wobei die berufliche Tätigkeit häufig nicht vor Ort, sondern in weiter entfernten Mittel- und Oberzentren, wie zum Beispiel Ludwigshafen oder Kaiserslautern, ausgeübt wird. Wohnortnahe Industriebetriebe sind im Gebirge dagegen seltener oder wurden abgebaut, wie man am Beispiel der Schuhindustrie erkennen kann. Nach ihrer Blütezeit in den 1950er und 1960er Jahren kam es durch Globalisierungsprozesse, das heißt Verlagerung der Produktion ins Ausland, zum fast völligen Zusammenbruch dieses Industriezweiges, was vor allem in den 1980er und 1990er Jahren verstärkte Arbeitslosigkeit und Abwanderungstendenzen verursachte. Darüber hinaus schaffen die tiefgreifenden demografischen Veränderungen der letzten Jahrzehnte weitere strukturelle Probleme, von denen abgelegene Gemeinden in dünn besiedelten Gebieten aufgrund von Bevölkerungsabnahme, Überalterung und Abwanderung besonders betroffen sind. Gleichzeitig hat das Waldgebirge aber in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts als Erholungs- und Freizeitraum von besonderem ökologischen Rang zunehmend an Bedeutung gewonnen. Die Dies schlägt sich in verschiedenen touristischen Konzepten und Aktivitäten nieder, die der einheimischen Bevölkerung zusätzliche Arbeits - und Verdienstmöglichkeiten eröffnen und den oben beschriebenen Strukturveränderungen entgegenwirken können. Naturpark und Biosphärenreservat. Wurde der Pfälzerwald früher hauptsächlich als Quelle zur Rohstoff - und Energieversorgung gesehen, so ist heute neben der Erholungs - und Freizeitfunktion insbesondere seine ökologische Bedeutung als besonders schutzwürdige Landschaft in den Vordergrund der Betrachtung gerückt. Dieser Einstellungswandel fand unter anderem auch in der Einrichtung des Naturparks Pfälzerwald und später des Biosphärenreservates Pfälzerwald-Vosges du Nord seinen sichtbaren Ausdruck. Naturpark. Der Naturpark Pfälzerwald wurde 1958 als dritter Naturpark in Deutschland geschaffen. Gemäß den Forderungen des Urhebers der Naturparkidee, Alfred Toepfer, sollte der Pfälzerwald ein Erholungs - und Bewegungsraum für gestresste Sitzmenschen aus den damals stark unter Luftverschmutzung leidenden Städten der Rheinebene werden. In dem Ausbauprogramm waren 95 Parkplätze, 13 Zeltplätze, 7 Aussichtstürme und 5 Freibäder vorgesehen. Tatsächlich wurden in den ersten 7 Jahren 62 Waldparkplätze angelegt sowie 530 Sitzbänke und ebenso viele Papierkörbe aufgestellt. 370 Kilometer Wanderwege wurden ausgebaut oder neu angelegt und darauf 45 Rundwege markiert. Die Geschäftsführung für den Naturpark übernahm der Pfälzerwaldverein. Die ebenfalls errichteten 20 offenen Schutzhütten in Blockhausbauweise nannte man nach dem damaligen Geschäftsführer des Pfälzerwaldvereins, Ludwig Fischer, Fischerhütten. Mitte der 1960er Jahre kam man im Pfälzerwaldverein zu dem Schluss, dass die Arbeit nicht mehr von ehrenamtlich Tätigen erledigt werden könne, und gab die Geschäftsführung des Naturparks an die Bezirksregierung Pfalz ab. Bis 1974 wurden umgerechnet 3,7 Millionen Euro für die Verbesserung der Erholungsmöglichkeiten ausgegeben. Um 1975 betrachtete man den Erholungsausbau als abgeschlossen und rückte die Pflege von Biotopen und der Landschaft in den Mittelpunkt. Zunehmend wollte man auch die in Kriegs-, Reparations- und Krisenzeiten an vielen Stellen entstandenen Nadelwald-Monokulturen durch einen artenreichen, standortgerechten Mischwald ersetzen. Am 20. Juli 1982 wurde als Trägerorganisation der Verein Naturpark Pfälzerwald gegründet. Die Mitglieder des Vereins sind die am Naturpark flächenmäßig beteiligten Landkreise und kreisfreien Städte, ferner der Bezirksverband Pfalz sowie verschiedene Wander-, Sportvereine und Umweltverbände. Viele gesellschaftliche Kräfte sind so in die Naturparkarbeit einbezogen, wodurch die Unabhängigkeit von fachlichen und regionalen Einzelinteressen gewährleistet werden soll. Ziel des Vereins ist es, den Naturpark und das gleichnamige Biosphärenreservat einheitlich zu entwickeln und seine Eigenart und Schönheit sowie seinen überregionalen Erholungswert zu pflegen und zu erhalten. Die Geschäftsstelle des Vereins hat seit 1997 ihren Sitz in Lambrecht. Der Trägerverein Naturpark Pfälzerwald e.V. wurde zum 31. Dezember 2013 aufgelöst und seine Aufgaben auf den Bezirksverband Pfalz übertragen. Dieser ist seit dem 1. Januar 2014 in alleiniger Trägerschaft für den Naturpark Pfälzerwald zuständig. Dabei wurde im Zuge der Neustrukturierung ein Ausschuss gebildet, der sich speziell um die Belange des Naturparks kümmern soll. Er setzt sich aus 20 Mitgliedern zusammen, wobei ihm neben den Repräsentanten politischer Organisationen auch fünf Mitglieder angehören, die bisher im Naturpark-Vorstand tätig waren. Biosphärenreservat Der Naturpark Pfälzerwald erhielt 1992 von der UNESCO die Anerkennung als Biosphärenreservat, 1998 wurde er deutscher Teil des ersten grenzüberschreitenden Biosphärenreservates der UNESCO, nämlich des Biosphärenreservates Pfälzerwald-Vosges du Nord. Er war damit (Stand 2009) das zwölfte von 15 deutschen Biosphärenreservaten. Bei diesen handelt es sich um Flächen, denen eine besondere Bedeutung für den globalen Erhalt der biologischen Vielfalt zukommt und in denen ökologische Aspekte, nachhaltiges Wirtschaften, ferner Umweltbildung und Umweltforschung bestmöglich miteinander verknüpft werden. Im Jahr 2007 erließ das Land Rheinland-Pfalz eine Rechtsverordnung, mit der die UNESCO Leitlinien zur Gestaltung von Biosphärenreservaten speziell für den Naturpark Pfälzerwald umgesetzt werden sollen. Dabei steht ein Zonierungskonzept im Mittelpunkt, das drei Zonen mit unterschiedlichen Zielen und Schutzfunktionen vorsieht. Kernzonen: Dort soll ein weitestgehend unbeeinflusster Ablauf der natürlichen Prozesse, also ein vollständiger Schutz typischer Ökosysteme gewährleistet werden. Pflegezonen: In Pflegezonen stehen naturschonende Wirtschaftsweisen im Vordergrund, die den Landschaftscharakter erhalten. Sie sollen die Kernzonen ergänzen und vernetzen. Entwicklungszonen: Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf der Förderung von modellhaften Projekten zur Nachhaltigkeit, die zum Beispiel die Weiterentwicklung von Konzepten eines sanften Tourismus oder die umweltschonende Herstellung regionaler Produkte einschließen können. Die im Gesetz ebenfalls genannten Stille Zonen sollen eine Erholung in der Stille gewährleisten, sind aber kein Teil der UNESCO-Leitlinien für Biosphärenreservate. Das Konzept stammt vielmehr aus der alten Schutzgebietsverordnung für den Naturpark Pfälzerwald aus dem Jahr 1984 und überschneidet sich deshalb mit den drei anderen Zonen. Kern-, Pflege- und Entwicklungszonen sind repräsentativ über das Gebiet des Biosphärenreservates verteilt. In diesem Zusammenhang wurden unter anderem 16 Kernzonen festgelegt, die zusammen rund 2,3% der Fläche umfassen. Wobei das Quellgebiet der Wieslauter mit seinen urwaldartigen Buchen-Eichen-Kiefern-Mischbeständen als größte Kernzone mit 2296 Hektar des Biosphärenreservates besonders ins Auge fällt. Geologie: Der Pfälzerwald wird in erster Linie durch die Gesteinseinheit des Buntsandsteins und darunterliegenden Formationen des Zechsteins geprägt, wobei die tektonisch bedingte Lagerung dieser Gesteinsarten und ihre Erosion zur heutigen Oberflächengestalt des Mittelgebirges geführt haben. Entwicklungsgeschichte: Entstehung des Buntsandsteins. Im Erdzeitalter des Perm, vor etwa 296 bis 251 Millionen Jahren, wurden im Gebiet des heutigen Pfälzerwaldes erste Sandsteinformationen von ungefähr 100 Metern Mächtigkeit abgelagert, wobei vor allem die Gesteinseinheiten des Rotliegend und des Zechsteins von Bedeutung sind. Zu Beginn der germanischen Trias, das heißt von der Untertrias bis zum Beginn der Mitteltrias vor etwa 251 bis 243 Millionen Jahren, herrschte wüstenhaftes Klima, so dass durch weitere Sandablagerungen Gesteinsschichten von bis zu 500 Metern Mächtigkeit entstanden. Dabei kam es unter anderem durch Beimengung von Eisenoxid zu verschiedenartigen Färbungen des Gesteinspakets (deshalb Buntsandstein) und je nach Art und Bindung des Materials (tonig-gebundener Sandstein im Gegensatz zu verkieseltem Quarzsandstein) kam es zur Ausbildung von Gesteinsschichten unterschiedlicher Härte. Es entstanden die Untergruppen des unteren, mittleren und oberen Buntsandsteins. Diese Buntsandstein-Formationen wurden in den sich anschließenden Abschnitten des Muschelkalks (vor 243 bis 235 Millionen Jahren) und Keupers (vor 234 bis 200 Millionen Jahren), ferner während der Jurazeit (vor 200 bis 142 Millionen Jahren) und Kreidezeit (vor 142 bis 65 Millionen Jahren) durch verschiedenartige Sedimente überdeckt. Lagerung des Buntsandsteins: Zu Beginn der Erdneuzeit, dem Känozoikum, führte im Paläogen (vor 65 bis 23,8 Millionen Jahren) die Entstehung der Alpen zu erheblichen Spannungen in der Erdkruste, die in ihrem nördlichen Vorland eine Aufwölbung von Erdmantel und Erdkruste verursachten. Im Scheitel dieser Wölbung kam es zu erheblichen Zugspannungen, so dass die Gesteinsschichten gedehnt wurden und vor etwa 35 Millionen Jahren tiefgreifende Brüche und Einsenkungen in der Erdkruste auftraten (passives Rifting). Dabei wurden gleichzeitig die Grabenränder der neu entstandenen Tiefebene angehoben, im Falle des Pfälzerwaldes um etwa 1000 Meter. Diese Vorgänge, die auch heute noch anhalten, hatten und haben für das heutige Landschaftsbild des Mittelgebirges vier wichtige Auswirkungen, nämlich: Abtragung von etwa 800 Metern Deckgebirge (Dogger, Lias, Keuper und Muschelkalk) und damit Freilegung des Buntsandsteins, Schrägstellung von Buntsandsteinschichten, Entwicklung von Schwellen und Mulden und Zerbrechen des Buntsandsteins in einzelne Teilschollen (Entstehung von Verwerfungen). Entwicklung der heutigen Oberflächengestalt: Im späteren Paläogen (vor 34 bis 23,8 Millionen Jahren) und Neogen (vor 23,8 bis 2,8 Millionen Jahren) wie auch im Quartär (vor 2,8 Millionen Jahren bis vor 10.000  Jahren) standen eher wieder Erosionsprozesse im Vordergrund, wobei vor allem die Verwitterungs - und Abtragungsprozesse während der verschiedenen Kalt - und Warmzeiten die endgültige Oberflächengestalt des Pfälzerwaldes bestimmten. Charakteristisch sind hierbei ein tief eingeschnittenes Talsystem, vor allem in seinem Nord - und Mittelteil, vielfältige Bergformen und bizarre Felsformationen. Aufbau bzw. Gliederung: Gesteine des Grundgebirges: Gneise und Schiefer bilden den Gebirgssockel des heutigen Pfälzerwaldes, werden jedoch meist durch jüngere Gesteinsformationen überdeckt. Sie treten nur an wenigen Stellen des östlichen Gebirgsrandes an die Oberfläche. Formationen des Rotliegend und Zechsteins: Diese Gesteinsschichten überdecken das Grundgebirge und bestehen neben Sandstein aus Schieferton und Mergel. Sie besitzen eine insgesamt weichere Konsistenz und bilden deshalb im nördlichen Pfälzerwald (im Stumpfwald) wie auch in seinem südöstlichen Teil breite Täler und größere Verebnungsflächen. Gegliedert werden die südpfälzischen Sandsteinformationen des Zechsteins in vier Schichten, die eine Mächtigkeit von insgesamt etwa 80 bis 100 Metern aufweisen. Schichten des Buntsandsteins: Die Gesteinseinheit Buntsandstein wird in drei Schichten unterteilt. Unterer Buntsandstein: Er repräsentiert das typische Gestein des Pfälzerwaldes und überdeckt mit einer Mächtigkeit von 280 bis 380 Metern weite Teile des Mittelgebirges. Die Sandsteine enthalten viel Quarz und wenig Feldspat und Glimmer, so dass sie zu sandigen, nährstoffarmen Böden verwittern, die bis heute landwirtschaftlich kaum genutzt werden. Insgesamt unterscheidet man drei Teilschichten (Trifels -, Rehberg - und Schlossbergschichten), in denen verschiedene Felszonen von unterschiedlicher Mächtigkeit zusammengefasst sind. Mittlerer Buntsandstein: Auch hier können unterschiedliche Felszonen mit einer Mächtigkeit von etwa 80 bis 100 Metern identifiziert werden. Auffallend sind vor allem die Karlstalschichten, die häufig als verkieselte Felsblöcke an die Oberfläche treten, sowie die sich anschließende obere Felszone und Hauptkonglomerat, die ebenfalls aus verkieselten Grobsandsteinen und Geröll bestehen. Abgeschlossen wird diese Formation von der violetten Grenzschicht, die sich hauptsächlich aus glimmerreichen Feinsedimenten zusammensetzt. Oberer Buntsandstein: Zwischenschichten und Voltziensandstein bilden gemeinsam den oberen Buntsandstein mit einer Mächtigkeit von etwa 100 Metern. Im Unterschied zum unteren und mittleren Buntsandstein enthalten diese Schichten mehr Glimmer, Karbonate und Tonmineralien und verwittern deshalb zu nährstoffreicheren Böden, die auf Rodungsinseln im westlichen Pfälzerwald, im Holzland, landwirtschaftlich genutzt werden. Oberflächengestalt, Geomorphologie: Landschaftscharakter: Verwitterung und Abtragung führten in den unterschiedlich harten Gesteinsschichten des Pfälzerwaldes zu einer vielfältigen Mittelgebirgslandschaft mit einem dichten, tief eingeschnittenen Talsystem und vielfältigen Bergformen. Dabei bilden die harten und widerstandsfähigeren Gesteine des unteren und mittleren Buntsandsteins ein Schichtstufenrelief, dessen Stufen vor allem im Norden und Osten das Landschaftsbild prägen, während im südöstlichen Pfälzerwald eher isoliert stehende Bergformen dominieren, die durch Verebnungsflächen getrennt sind. Berge und Felsen: Allgemeine Charakteristik: Im Buntsandsteingebirge ist je nach Gesteinsschicht eine Vielfalt unterschiedlicher Bergformen zu beobachten. Typisch für den nördlichen und mittleren Pfälzerwald sind hochaufragende Bergklötze und langgezogene trapezförmige Bergrücken mit häufig felsigem Gipfelbereich, zum Beispiel der Kesselberg mit einer Höhe von knapp 662 Metern. Während im westlichen Teil des Mittelgebirges hochflächenähnliche Bergformationen mit Rodungsflächen vorherrschen. Im südöstlichen Pfälzerwald prägen dagegen Sedimente des Rotliegend und des Zechsteins in Form von Verebnungsflächen, ferner Teile besonders widerstandsfähiger Trifels - und Rehbergschichten in Form von Kegelbergen das Landschaftsbild. Dabei haben Verwitterung und Abtragung über Jahrmillionen je nach Härtegrad des Sandsteins eine Vielzahl bizarrer Felsformationen, zum Beispiel Felstürme, Felswände, Felsmauern und Felsklötze, geschaffen. Durch kleinförmige Verwitterung unterschiedlich harter Schichten sind außerdem Felsöffnungen, Torfelsen und Tischfelsen, zum Beispiel der Teufelstisch, entstanden. An dem fast 2 Kilometer langen Felsenriff des Altschlossfelsens können darüber hinaus Felsspalten, Überhänge und Wabenverwitterung beobachtet werden. Felsenmeere und Blockfelder sind dagegen eher im mittleren Pfälzerwald zu finden. Genauere topographische Betrachtung: In diesem Zusammenhang wird deutlich, dass sich vor allem im mittleren Pfälzerwald, und zwar hauptsächlich in seinem östlichen Teil, auch die höchsten Erhebungen des Gebirges befinden. Hier überschreiten in einem zusammenhängenden Höhenzug verschiedene Berge die 600-Meter-Marke, wobei sich die Große Kalmit mit 672,60 Meter auch gleichzeitig als höchster Punkt des gesamten Pfälzerwaldes präsentiert. Der Höhenzug setzt sich vom Steigerkopf, auch Schänzel genannt, aus mit etwa 500 Meter Höhe westwärts fort bis zur Frankenweide um den Eschkopf und Weißenberg, jeweils eine Höhe von 609,90 Meter. Dieses Massiv erstreckt sich von Hochspeyer über Johanniskreuz bis Hauenstein. Dabei handelt es sich gerade im mittleren Bereich zwischen Johanniskreuz und Hermersberger Hof eher um ein Hochplateau, das von tief eingeschnittenen Tälern begrenzt wird. Auch dieses Hochplateau setzt sich nach Westen mit etwa 500 Meter Höhe fort und sinkt allmählich auf 400 Meter ab. Es wird durchschnitten von Schwarzbach und Moosalb. Gegen Südwesten verlaufen Höhenzüge zwischen den Tälern der Merzalbe und den Quellflüssen der Wieslauter. Es ist also möglich, ohne die Höhenschichtlinie von 450 Metern zu unterschreiten, von Neustadt an der Weinstraße bis Leimen oder Kaiserslautern-Mölschbach zu wandern. Nördlich der Linie Hochspeyerbach/Speyerbach sind die höchsten Erhebungen der 570,80 Meter hohe Drachenfels und der Hohe Stoppelkopf mit einer Höhe von 566,20 Meter. In dem nach Norden durch die Isenach und nach Osten durch die Deutsche Weinstraße gebildeten Dreieck befinden sich noch weitere Erhebungen über 500 Meter Höhe. Am markantesten sind der nördliche Neustadter Hausberg, das Weinbiet, sowie der Eckkopf bei Deidesheim. Nördlich der Isenach überschreitet lediglich der Rahnfels die 500 Meter Höhenlinie. Im weiteren Verlauf nach Norden nimmt die Höhe gegen 400 bis 300 Meter ab. Südlich der Queich sind wegen der etwas anderen geologischen Voraussetzungen größere Verebnungsflächen und eher isoliert stehende Bergformen, sogenannte Kegelberge, zu beobachten, die im Schnitt 450 Meter erreichen. Höchste Erhebungen im deutschen Teil des Wasgaus sind der Rehberg bei Annweiler, der Burgberg der Ruine Wegelnburg bei Nothweiler, gefolgt von der Hohen Derst westlich von Bad Bergzabern und dem Großen Eyberg südwestlich von Dahn. Hohe List und Erlenkopf bei Eppenbrunn sind die höchsten Erhebungen im Südwesten. Täler und Gewässer. Allgemeine Charakteristik: Charakteristisch für den unteren und mittleren Buntsandstein sind tief in das Gesteinspaket eingeschnittene enge Kerbtäler mit schmaler Talsohle und steilen Seitenhängen. Sie sind die typische Talform im mittleren Pfälzerwald, während in seinen südlichen und nördlichen Teil eher Kastentäler mit breiterer Talsohle überwiegen. Im südwestlichen Pfälzerwald sind sogenannte Woogtäler zu finden, in denen der Talboden besonders breit ist und die sich deshalb besonders gut zur Anlagen von Teichen, Weihern und kleinen Seen eignen. Wasserhaushalt: Ein typisches Merkmal des Pfälzerwaldes ist sein Wasserreichtum, der zu einem differenzierten System von Bächen, kleinen Flüssen und Feuchtgebieten geführt hat. Dabei sind die durch Verwitterung entstandenen Sandböden sehr wasserdurchlässig, so dass Niederschlagswasser schnell in den Boden einsickern und als Grundwasser durch Klüfte und Spalten des Sandsteinpakets weitergeleitet werden kann (sogenannte Kluftgrundwasserleitung). Dieses Grundwasser wird anschließend in verschiedenen Felszonen, vor allem in den Trifelsschichten des unteren Buntsandsteins und in einer Felszone der Karlstalschichten (mittlerer Buntsandstein) gespeichert. Schichten tonig-gebundener Sandsteine bilden Quellhorizonte, an denen es zum Beispiel in Schichtquellen wieder an die Oberfläche abgegeben wird. Da der Sandstein sehr mineralarm ist und das Grundwasser deshalb nur geringe Lösungsinhalte aufweist, liegt das Wasser im niedrigen Härtebereich, es ist weich und es ist leicht sauer, denn es hat einen niedrigen pH-Wert. Stillgewässer. Die oben geschilderten Bedingungen führen auch zu einer Vielzahl von Feuchtgebieten, die häufig an Quellhorizonte gebunden sind und in denen das Grundwasser wieder an die Oberfläche tritt. Dabei sind Moore, Moorseen sowie kleine Seen, sogenannte Wooge, für den Pfälzerwald typisch, wobei allerdings die meisten Wooge nicht natürlichen Ursprungs sind. Sie wurden vielmehr künstlich durch Aufstauung von Bächen angelegt und dienten als Sammelplätze und Wasserspeicher für die Trift von Holz. Flächenmäßig sind sämtliche Seen und Wooge im Pfälzerwald allerdings unbedeutend. Die bekanntesten sind der Gelterswoog am nordwestlichen Rand, der Klausensee im Südwesten und der Eiswoog im Nordosten. Fließgewässer. Der Pfälzerwald wird von vier großen Entwässerungssystemen und darüber hinaus von kleineren Systemen oder einzelnen Bächen entwässert. Die vier großen Systeme sind der Speyerbach, die Queich, die Lauter, die am Oberlauf Wieslauter heißt, und der Schwarzbach. Während die ersten drei direkt zum Rhein fließen, strömt diesem das Wasser des Schwarzbachs auf indirekten Weg über Blies, Saar und Mosel zu. Kleinere Entwässerungssysteme sind zum Beispiel der Saarbach oder die Isenach, die nur in geringem Umfang Zuflüsse haben. Die meisten kleinen Abflüsse, die den Pfälzerwald direkt in die Rheinebene entwässern, strömen über ausgedehnte Grabensysteme dem nächstgelegenen nördlichen Fluss zu. So nimmt der Speyerbach das Wasser des Hainbachs, des Modenbachs und des Krebsbachs auf. Folgende Flusssysteme entwässern den Pfälzerwald im Uhrzeigersinn beginnend im Westen: Schwarzbach, Rotalb, Moosalb, Lauter bzw. Waldlauter, Alsenz, Pfrimm, Eisbach bzw. Eckbach, Isenach, Speyerbach, Hochspeyerbach, Modenbach, Queich, Wellbach, Eisbach, Michelsbach bzw. Otterbach, Klingbach, Erlenbach, Lauter, Salzbach, Saarbach, Moder. Das Flusssystem des Schwarzbaches ist das einzige im Pfälzerwald, das zur Mosel entwässert. Waldlauter und Alsenz entwässern zur Nahe, die Lauter über Glan. Alle nachfolgend aufgezählten Systeme entwässern von Nord nach Süd geordnet direkt zum Rhein. Die pfälzische Hauptwasserscheide bzw. die Wasserscheide zwischen Rhein und Mosel erreicht, von der Sickinger Höhe im Westen kommend, den Norden des Pfälzerwaldes unmittelbar westlich bis südlich der Kernstadt von Kaiserslautern und wendet sich von dort aus nach Südosten. Ab Johanniskreuz verläuft sie zunächst südwärts, Eschkopf und Mosisberg westlich passierend, und biegt dann im Bereich des Hortenkopfes nach Südwesten um. In dieser Richtung setzt sie sich über Burg Gräfenstein, Lemberg und Forsthaus Hohe List weiter fort, um schließlich beim Erlenkopf südöstlich von Eppenbrunn deutsches Staatsgebiet zu verlassen. Sie wird durch verschiedene miteinander zusammenhängende Höhenrücken gebildet und trennt das Flusssystem des Schwarzbaches von allen anderen hier genannten Entwässerungssystemen. Besonderheiten: Hartsandstein. Am östlichen Gebirgsrand ist in einigen Regionen hellgelber, gebleichter Sandstein zu finden, der früher bei Bad Bergzabern, Frankweiler und Hambach in großen Steinbrüchen abgebaut wurde oder wie bei Leistadt und Haardt noch abgebaut wird. Durch heiße Lösungen, die in der Bruchzone zwischen Pfälzerwald und Rheingraben aufstiegen, wurde das rötliche Eisenoxid weggeführt und dadurch der Sandstein entfärbt. Frühere vulkanische Aktivitäten am Pechsteinkopf. Vor 53 Millionen Jahren kam es im Bereich des späteren Oberrheingrabens zu Spannungen in Erdkruste und Erdmantel, sodass entlang von Bruchspalten Magma nach oben steigen und austreten konnte. In einer ersten explosiven Phase bildete sich ein Sprengtrichter, der sich mit vulkanischen Lockermassen füllte. Anschließend drang in einer zweiten Phase Magma in ruhiger und nicht explosiver Form nach oben, sodass sich im Förderschlot des Vulkans dunkle, aufrecht oder schräg stehende Basaltsäulen bildeten. Diese Gesteinsablagerungen können heute auf dem Gelände eines stillgelegten Hartsteinbruchs anschaulich nachvollzogen werden. Klima. Allgemein: Großräumig betrachtet liegt der Pfälzerwald wie das übrige Mitteleuropa in der gemäßigten Klimazone im Übergangsgebiet zwischen atlantischem und kontinentalem Klimatyp, wobei diese allgemeinen Bedingungen durch regionale orographische Gegebenheiten stark beeinflusst und verändert werden. Dabei ist die Nord-Süd-Exposition des linksrheinischen Gebirges von besonderer Bedeutung. Es bildet die erste größere Barriere für aus Westen heranziehende Frontensysteme, sodass mit Ausnahme des östlichen Gebirgsrandes atlantische Einflüsse überwiegen. Entsprechend zeigen sich im Vergleich mit anderen Regionen der Pfalz erhebliche Unterschiede in Bezug auf Niederschläge, Temperatur, Wind und andere meteorologische Parameter. Niederschlag: Luveffekte im westlichen und zentralen Pfälzerwald begünstigen das Aufsteigen feuchter, mäßig warmer atlantischer Luftmassen, sodass sich vermehrt Wolken bilden und es verstärkt zu Niederschlägen kommt. Laut Klimastatistik des Deutschen Wetterdienstes werden in diesem Bereich Niederschlagsmengen von etwa 800 bis 1000 mm, in höheren Gebirgslagen zwischen Weißenberg, Eschkopf und Forsthaus Taubensuhl sogar bis zu 1100 mm registriert. Am östlichen Gebirgsrand herrscht dagegen eine Leesituation mit Absinkbewegungen, die eine Erwärmung der Luft und damit eine Wolkenreduktion mit längerer Sonnenscheindauer bewirken. Diese Föhneffekte sind besonders stark in einem Streifen zu beobachten, der sich von Neustadt über die nördliche Vorderpfalz mit Bad Dürkheim und Grünstadt bis in das südliche Rheinhessen erstreckt. Dort werden nur Niederschlagsmengen von 500 bis 600 mm gemessen, während der Pfälzerwald fast doppelt so viel Niederschlag erhält. Große Teile der Vorderpfalz sind daher beim großflächigen Gemüseanbau auf Beregnung mit Rheinwasser angewiesen. Temperatur: Geht man von den Temperaturverhältnissen des Mittelgebirges aus, so wird der Pfälzerwald dem gemäßigt kühlen Klimatyp zugeordnet. Legt man den Klimaatlas von Rheinland-Pfalz zugrunde, so liegen die Jahresdurchschnittstemperaturen in mittleren Berglagen bei 8 Grad Celsius, in höchsten Lagen bei 7 Grad Celsius und am Ostrand des Gebirges bei 9 bis 10 Grad Celsius. Die ozeanische Prägung wird auch in der relativ geringen Jahresschwankung der Lufttemperatur deutlich, die nur 16 bis 17 Grad Celsius beträgt. In mittleren und höheren Lagen des Gebirges umfasst die Vegetationsperiode 200 bis 220 Tage, während die Weinstraßenregion auf 240 bis 250 Tage kommt. Entsprechend beginnt der Vollfrühling mit Beginn der Apfelblüte in der Rheinebene schon zwischen dem 15. und 20. April, in den höheren Regionen des Pfälzerwaldes dagegen erst mit dem 15. bis 20. Mai, also 4 Wochen später. Die Region Vorderpfalz ist eine der wärmsten Gegenden in Deutschland. Hier reifen Mandeln, Feigen und sogar Zitronen. Wind: Die Dominanz atlantischer Einflüsse spiegelt sich auch in speziellen Windverhältnissen wider, die für das linksrheinische Gebirge typisch sind. So muss wesentlich häufiger als in anderen, weiter östlich gelegenen und eher kontinental beeinflussten Mittelgebirgen mit durchschnittlich stärkerem und über längere Zeit anhaltendem Wind gerechnet werden, wobei Windrichtungen aus West und Südwest mit einer Häufigkeit von jeweils ungefähr 25% überwiegen. Besonders gut lässt sich dieser Sachverhalt auch durch Messungen veranschaulichen, die für spezielle Sturm- oder Orkanwetterlagen vorliegen und in denen für freie Berglagen des Pfälzerwaldes regelmäßig überdurchschnittlich hohe Windgeschwindigkeiten registriert werden. So steht zum Beispiel das Weinbiet trotz seiner relativ geringen Höhe von 554 Metern in einer vergleichenden Statistik der größten Sturmereignisse des letzten Jahrzehnts, die der private Wetterdienst Meteomedia erstellte, durchgängig auf dem zweiten, dritten, ja teilweise sogar auf dem ersten Platz der Rangskala höchster Windgeschwindigkeiten in Deutschland. Bioklimatische Aspekte: Aus bioklimatischer Sicht kann das Klima des Pfälzerwaldes für untere und mittlere Lagen als Schonklima und für die höchsten Regionen als mäßiges Reizklima eingestuft werden. Das Gebirge zeichnet sich durch geringe thermische Belastung und hohe Luftreinheit aus, sodass ihm eine erhebliche Bedeutung als Erholungs- und Urlaubsregion zukommt. Biologie: Vegetation. Für den Pfälzerwald ist, wie in seinem Namen schon herausgestellt, der Wald das alles beherrschende Landschaftselement, wobei sein Anteil an der Gesamtfläche 82% und in seinem mittleren Teil sogar 90% beträgt. Waldgeschichte: Am Ende der letzten Eiszeit, vor etwa 10.000 Jahren, war das Gebiet des Pfälzerwaldes von tundrenartiger Vegetation bedeckt, in der sich bei allmählicher Erwärmung zunächst genügsame Baumarten wie Kiefern und Birken ausbreiten konnten, die sogenannte Kiefern-Birkenzeit. Später folgten denen bei sich weiter verbessernden Klimabedingungen Hasel, Eichen und Linden in der sogenannten Hasel- und Eichenzeit. Ab dem 3. Jahrtausend entwickelte sich ein eher atlantisch geprägter Klimatyp, in dem es kühler und feuchter wurde, so dass nun die Buche das Waldbild bestimmte. Es entstanden die für die heutige Vegetationsperiode typischen Eichen - und Buchenmischwälder, in denen die Kiefer auf besonders ungünstige, sehr trockene oder nasse Standorte zurückgedrängt wurde, aber nach wie vor als Teil der natürlichen Waldgesellschaft erhalten blieb. Dieses ökologische Gleichgewicht wurde jedoch durch die im Mittelalter einsetzende Kolonisation und Urbarmachung des Waldes nachhaltig gestört. Brandrodung, Streunutzung und ungehemmte Ausbeutung des Waldes zur Rohstoff - und Energiegewinnung führten schrittweise zur Verwüstung vieler Wälder, die im 17. und 18. Jahrhundert ihren Höhepunkt erreichte. Diese Situation machte die Einrichtung einer geregelten Forstwirtschaft dringend erforderlich, die nicht nur die Nutzung, sondern vor allem auch die Pflege des Waldes in den Vordergrund rückte. So wurden im 18. und 19. Jahrhundert verwüstete Waldflächen vor allem mit anspruchslosen, schnell wachsenden Kiefern wieder aufgeforstet, denen, ebenfalls im 19. Jahrhundert, andere nicht bodenständige Nadelhölzer wie Fichte, Lärche, Strobe und Douglasie folgten. Im Pfälzerwald entstand ein forstwirtschaftlich ausgerichteter Mischwald, bei dem das Nadelholz etwa zwei Drittel der vorher mit Buchen und Eichen bestandenen Waldflächen einnahm. Erst den in den letzten Jahrzehnten verstärkt einsetzenden Bemühungen, größere Waldgebiete in einen naturnahen Mischwald umzugestalten, ist wieder ein ausgewogeneres Verhältnis zwischen Laub- und Nadelhölzern von jeweils etwa 50% zu verdanken. Zusammensetzung des Baumbestandes. Die Buche ist nicht nur waldgeschichtlich, sondern auch aktuell im Pfälzerwald mit einem Anteil von 35% die am häufigsten vorkommende Baumart. Mit Ausnahme des östlichen Gebirgsrandes, dem Hartrand, ist sie in der sauren Umgebung der Buntsandsteinböden weit verbreitet und bevorzugt schattige Hänge, Hochlagen und Mulden. Häufig bildet sie gemeinsam mit Nadelhölzern wie vor allem der Kiefer abwechslungsreiche Mischwaldbestände, ist jedoch besonders im zentralen Pfälzerwald auch in reiner Form als Hainsimsen-Buchenwald zu finden. Sie lässt dort großflächige Buchendome entstehen, die von vielen Besuchern als eindrucksvolle Besonderheit des Pfälzerwaldes empfunden werden. Neben der Buche ist vor allem die Eiche ein Charakterbaum des Pfälzerwaldes, wobei es sich botanisch gesehen hauptsächlich um Traubeneichen und weniger um Stieleichen handelt. Als Hauptbaumart ist sie in größeren, zum Teil jahrhundertealten Beständen in den Regionen um Johanniskreuz, Eschkopf und Weißenberg und weiter südlich zwischen Fischbach und Eppenbrunn anzutreffen, wobei sie neben den Hochflächen des mittleren Pfälzerwaldes wärmebegünstigte Hanglagen, nämlich West- bis Südosthänge, bevorzugt. Aber auch im übrigen Pfälzerwald kommt sie immer wieder vor und bildet meist gemeinsam mit Buchen oft sehr naturnahe, urtümliche Mischwaldbestände in Form von Naturwaldzellen, die als Kernzonen des Biosphärenreservates Pfälzerwald-Nordvogesen besonders geschützt werden. Darüber hinaus kommt den Eichen des Pfälzerwaldes aus forstwirtschaftlicher Sicht ein besonders hoher Stellenwert zu, da aus ihnen Furnierholz von weltweit einzigartiger Qualität erzeugt wird. Trotz des Rückgangs ihres Anteils am Gesamtbaumbestand von 44% auf 34% im Jahre 2008 ist die Kiefer nach wie vor eine beherrschende Baumart des Mittelgebirges. Dies gilt aufgrund des waldgeschichtlichen Hintergrundes vor allem für den Wuchsbezirk Haardt, in dem sie mit 60% bis 70% Anteil das Waldbild stark dominiert. Sie hat ihren Standort als angestammten Platz besonders an trockenen und sonnigen Hanglagen (Südhängen). Wie Eiche und Buche ist sie bodenständiges, das heißt autochthones Mitglied der Waldgemeinschaft, wobei im Rahmen der Wiederbewaldung verwüsteter Flächen hauptsächlich Kiefernarten aus anderen Regionen eingeführt wurden, die sich mit den autochthonen Formen vermischten. Bei Waldleiningen im mittleren Pfälzerwald und auf den Torfböden bei Bitsch im französischen Teil des Biosphärenreservates haben sich Relikt-Kiefernwälder erhalten, an denen man den Charakter eines ursprünglichen Kiefernwaldes anschaulich erkennen kann. Eine Sonderrolle kommt in diesem Zusammenhang auch der Weißtanne zu, die zwar auf den gesamten Pfälzerwald bezogen nur einen Flächenanteil von 1% einnimmt, in seinem südlichen Teil jedoch mit 7% wesentlich häufiger vertreten ist. Sie tritt in vielen Beständen mit Buchen, Kiefern und anderen Baumarten als Mischbaumart auf und bestimmt oft das Waldbild. Da es sich um die nördlichsten Ausläufer der großen Buchen-Tannenwälder handelt, die für die Vogesen typisch sind, muss auch die feuchtigkeitsliebende Weißtanne zu den autochthonen Baumarten des Pfälzerwaldes gezählt werden. Bacheschenwälder und die selteneren Erlenbruchwälder, die vor allem in Tallagen und Feuchtgebieten anzutreffen sind, verweisen ebenfalls auf die für den Pfälzerwald typische atlantische Klimakomponente und gleichermaßen ursprüngliche Vertreter der Waldgesellschaft. Dagegen gehören Fichten, Douglasien, Lärchen, Stroben nicht zu den bodenständigen Arten des Waldgebirges. Fichten bevorzugen vor allem kühle, schattige Standorte und sind deshalb häufig in Talsohlen, Mulden und unteren Hängen zu finden, während die Douglasie aufgrund ihrer hohen Anpassungsfähigkeit mittlerweile an sehr unterschiedlichen Standorten heimisch geworden ist. Auch die Edelkastanie ist ursprünglich keine autochthone Baumart, wurde aber schon von den Römern im Gebiet der heutigen Pfalz eingebürgert. Da sie ein ähnlich mildes Klima wie die Weinrebe bevorzugt, ist sie vor allem am östlichen Rand des Pfälzerwaldes, der Haardt, in reinen oder nahezu reinen Beständen zu finden und erreicht dort einen Anteil von 4% der Waldfläche. Weitere Florenelemente, Beispiele: Im artenarmen Eichen-, Buchen- und Kiefernwald besteht die Bodenflora hauptsächlich aus bodensäureliebenden, sogenannten acidophilen Arten. Beispiele sind die Waldhainsimse, die weiße Hainsimse, die Pillensegge und die Drahtschmiele. Charakteristisch sind auch verschiedene Farnarten wie Rippenfarn, Berglappenfarn und Königsfarn, die schattig temperierte, feuchte Standorte bevorzugen. Eine weitere Auffälligkeit des Buntsandsteingebirges ist sein Pilz- und Beerenreichtum, wobei vor allem Heidelbeeren große Flächen einnehmen und an geeigneten Standorten auch Preiselbeeren zu finden sind. Daneben wachsen an Bergrändern und Lichtungen im trockenen Sandboden neben der Besenheide unter anderem auch Deutscher Ginster und Besenginster und als Besonderheit die lanzettblättrige Glockenblume, während an zahlreichen Bächen und Feuchtgebieten häufig säureliebende Sumpfpflanzen wie Drachenwurz, Sumpfblutauge, Fieberklee und das knöterichblättrige Laichkraut beobachtet werden können, die in anderen Gebieten Deutschlands nur noch selten vorkommen. Darüber hinaus dokumentieren Schilf, Sumpfweidenröschen, Sumpfdotterblumen und Mädesüß, an trockeneren Stellen auch Grau- und Ohrweide sowie der Faulbaum die Vielfalt der bachbegleitenden Sumpfwiesen. Fauna: Die großen Mischwälder des Mittelgebirges mit ihren verschiedenen Pflanzengesellschaften bilden den ökologischen Rahmen, in dem sich eine vielfältige Tierwelt entwickeln konnte. Besonders ins Auge fallen dabei zunächst die großen Säugetiere, die wie in anderen Mittelgebirgen durch Paarhufer, zum Beispiel durch Rehe, Rothirsche und Wildschweine vertreten sind. Auch Fuchs, Dachs, Iltis, Wiesel und vor allem die in ihrem Bestand bedrohten Säugetierarten wie Fledermäuse, Baummarder, Wildkatze und Luchs sind im Pfälzerwald beheimatet. Dies gilt auch für eine Reihe seltener Vögel, von denen zum Beispiel Wiederhopf, Eisvogel, Steinschmätzer, ferner Schwarzspecht, Braun- und Schwarzkehlchen zu nennen sind. Während der streng geschützte Wanderfalke seit einigen Jahrzehnten wieder im Felsenland des Wasgaus heimisch geworden ist, scheinen Hasel und Auerhuhn im Gebiet des Pfälzerwaldes auch weiterhin ausgestorben zu sein. Typisch sind im Herbst und Winter nordische Berg- und Buchfinken, die dort überwintern und den Wald in Scharen bevölkern. Sie wurden früher bei der Böhämmerjagd nachts mit Blasrohren gejagt, bis das Naturschutzgesetz des Jahres 1936 diesem Volkssport ein Ende setzte. Neben der reichhaltigen Amphibien- und Reptilienfauna und einer Vielzahl von Käfern, Schmetterlingen und anderen Insekten fallen vor allem die Hügelnester der Waldameisen ins Auge, von denen es im Pfälzerwald gleich mehrere Arten gibt. Eine Besonderheit ist dabei die im Wasgau und im Bereich des Hermersberger Hofs vorkommende Kerbameise, die in Deutschland nur noch an sehr wenigen Stellen überlebt hat. Auch die große und die gefleckte Ameisenjungfer, beide hochgradig gefährdet, sind im Buntsandstein, nämlich in den Rehbergschichten, regelmäßig zu beobachten. Ihre Larven bauen als Ameisenlöwen im Sand Fangtrichter. Hineingefallene Beute saugen sie mit ihren zangenartigen Mundwerkzeugen aus. Aufgrund der sehr dünnen Besiedelung und der Filterfunktion des Buntsandsteins haben viele Quellen und Bäche des Gebirges ihre natürliche Wasserqualität behalten, sodass sie von verschiedenen Fischarten besiedelt werden. Beispiele sind die Bachforelle, das Bachneunauge und in ruhigeren Gewässern auch die Elritze, der Steinbeißer und die Bachschmerle. In größeren Wiesenbächen finden außerdem Esche, Barsch, Hecht, Quappe und verschiedene Weißfische geeignete Lebensbedingungen. Auch Libellen, zum Beispiel die zweigestreifte Quelljungfer und die sonst seltene Speer-Azur-Jungfer können an Bächen und Teichen häufig beobachtet werden. Infrastruktur: Besiedelung. Knapp 1800 der 3105 Quadratkilometer des grenzüberschreitenden, dünn besiedelten Biosphärenreservates liegen auf deutschem Gebiet. Im Jahr 1999 lebten darin auf nur 5% der Gesamtfläche 237.000 Einwohner, was einer durchschnittlichen Bevölkerungsdichte von 76 Einwohnern pro Quadratkilometer entspricht. Viele deutsche Regionen sind wesentlich dichter besiedelt, denn die Bevölkerungsdichte für ganz Deutschland liegt bei 231 Personen pro Quadratkilometer. Das Waldgebiet zeichnet sich durch einen in Europa einzigartigen, großflächigen, nicht durch Siedlungen, Rodungen oder breitere Trassen unterbrochenen Bewuchs aus. Die meisten Ortschaften liegen im Südosten. Im weitaus größeren übrigen Bereich des Waldes gibt es nur wenige Orte, vor allem im Einzugsgebiet des Speyerbaches bzw. Hochspeyerbaches. Die drei größten Orte im Pfälzerwald (Lambrecht, Annweiler und Dahn) haben weniger als 10.000 Einwohner. Im Umkreis des Pfälzerwaldes liegen, im Uhrzeigersinn genannt, folgende Städte: Eisenberg, Grünstadt, Bad Dürkheim, Neustadt an der Weinstraße, Edenkoben, Landau, Bad Bergzabern, Weißenburg, Pirmasens, Rodalben und Kaiserslautern. Verkehr. Historische Wege. Die Römer legten während ihrer Herrschaft einige gut ausgebaute Ost-West-Verbindungen durch den Pfälzerwald an, deren Trassen mancherorts noch erkennbar sind, zum Beispiel als Straßendamm. Ein Beispiel sind die Fragmente der Römerstraße Speyer – Metz bei der Totenkopfhütte an der Totenkopfstraße im Kalmit-Massiv. Um die engen, sumpfigen Täler zu umgehen, wurden die Wege meist auf den längeren trockenen Wasserscheiden angelegt, entweder auf dem Kamm oder Hang parallel und die lokalen Zubringer auf den kürzeren Wasserscheiden. Die mit Eisenreifen beschlagenen Räder der schweren hölzernen Transportwagen gruben sich im Verlaufe der Zeit in den weichen Buntsandstein ein und hinterließen tief eingeschnittene Hohlwegen in den Bergflanken des Pfälzerwaldes. Sie sind insbesondere als Aufstiege zu den Hochwegen heute noch vielenorts zu erkennen. Eine ehemals bedeutende Ost-West-Querverbindung im nördlichen Bereich, vorbei am Quaidersberg auf der Wasserscheide zwischen Eisbach und Alsenz im Norden und Eckbach-Isenach-Hochspeyerbach im Süden, verband Worms mit Kaiserslautern. Sie wurde jahrhundertelang als Handelsstraße genutzt, bis in den 1930er Jahren nahezu parallel nördlich die A6 gebaut wurde. Die alte Trasse ist im Pfälzerwald noch streckenweise als Forstweg erhalten. Im mittleren Pfälzerwald nutzte eine weitere historische Wegverbindung die große Wasserscheide zwischen dem Speyerbach im Norden, der Queich im Süden und dem Schwarzbach im Westen. Markante Stationen an dieser Trasse, in die auch die Römerstraße Speyer-Metz einmündete, sind die Forsthäuser Heldenstein und Taubensuhl sowie der Weiler Johanniskreuz. Heute dient sie als Forststraße. Straßen. Der Pfälzerwald wird von verhältnismäßig wenigen breiteren Verkehrsstraßen durchschnitten. Lediglich den äußersten Norden tangiert die Autobahn 6 von Saarbrücken nach Mannheim in West-Ost-Richtung. In gleicher Richtung, direkt durch den Pfälzerwald, verlaufen im Süden die Bundesstraße 10, die von überregionaler Bedeutung ist, zwischen Pirmasens und Landau, und etwa mittig die Bundesstraßen 37 zwischen Kaiserslautern und Bad Dürkheim sowie 39 zwischen Frankenstein und Neustadt an der Weinstraße. Auch nur regionale Bedeutung besitzen die Bundesstraßen 427 zwischen Hinterweidenthal und Bad Bergzabern und die 48 zwischen Enkenbach-Alsenborn und Bad Bergzabern. Mit dem lange geplanten Lückenschluss der Autobahn 8 zwischen Pirmasens und Karlsruhe durch das Dahner Tal ist wegen des angelaufenen Ausbaus der B10 zukünftig nicht mehr zu rechnen. Eisenbahnstrecken. Der Pfälzerwald wird durch mehrere Eisenbahnstrecken erschlossen. Die wichtigste ist die Bahnstrecke Mannheim-Saarbrücken, die aus der im Zeitraum von 1847 bis 1849 eröffneten Pfälzischen Ludwigsbahn hervorging. Die seit 1964 elektrifizierte Strecke ist zugleich die einzige, auf der bis heute Fernverkehr stattfindet. Die Bahnstrecke Landau – Rohrbach – im östlichen, durch den Pfälzerwald führenden und in den Jahren 1874 und 1875 eröffneten Streckenabschnitt oft als Queichtalbahn bezeichnet, sowie die 1913 vollendete Biebermühlbahn Kaiserslautern – Pirmasens büßten dagegen ihre Bedeutung im Güter - und Fernverkehr mittlerweile ein und dienen inzwischen ausschließlich dem Personennahverkehr. Den nordwestlichen Rand streifen seit 1870 die Alsenztalbahn Hochspeyer – Bad Münster sowie seit 1875 die Bahnstrecke Kaiserslautern – Enkenbach, die beide früher ebenfalls Fernverkehr aufwiesen. Der äußerste Ostrand des Pfälzerwaldes wird seit 1855 durch die Pfälzische Maximiliansbahn Neustadt – Wissembourg sowie die von 1865 bis 1873 errichtete Pfälzische Nordbahn Neustadt – Monsheim erschlossen. Das seit 1909 verkehrende Kuckucksbähnel, das in Lambrecht von der Magistrale Mannheim – Saarbrücken abzweigt, wurde hauptsächlich zur Erschließung des Elmsteiner Tals wegen der dort verbreiteten Holzproduktion benötigt. Der Personenverkehr spielte angesichts der dünnen Besiedlung stets eine sehr untergeordnete Rolle, so dass er bereits 1960 aufgegeben wurde. Knapp zwei Jahrzehnte später wurde auch der Güterverkehr eingestellt. 1984 wurde das Kuckucksbähnel als Museumsbahn wieder eröffnet. Die Eistalbahn wurde 1876 zwischen Grünstadt und Eisenberg eröffnet und 1932 bis nach Enkenbach verlängert. Von ihr zweigte von 1894 bis 1987 die Bahnstrecke Ebertsheim – Hettenleidelheim ab, deren Bedeutung sich im Wesentlichen auf den Güterverkehr beschränkte. Der Personenverkehr wurde auf ersterer 1976 eingestellt, auf dem Abschnitt Grünstadt – Eiswoog im Zeitraum von 1994 bis 2001 jedoch schrittweise reaktiviert, während ein Gutachten für den Abschnitt Eiswoog – Enkenbach negativ ausfiel. Der entlang der Strecke befindliche Eistalviadukt ist die längste Eisenbahnbrücke in der Pfalz. Ebenfalls ihren Ausgangspunkt in Grünstadt nahm ab 1903 eine Stichstrecke nach Altleiningen, die bis 2005 verkehrte, ab 1969 jedoch ausschließlich bis nach Drahtzug führte. Von der Queichtalbahn zweigt im Bahnhof Hinterweidenthal Ost die seit 1911 existierende Wieslauterbahn ab, die über Dahn nach Bundenthal-Rumbach führt. Sie verkehrt ausschließlich mittwochs sowie an Wochenenden und Feiertagen und hatte ihre größte Bedeutung stets im Ausflugsverkehr. Am Endpunkt Bundenthal-Rumbach bestand von 1921 bis 1930 Anschluss an die Wasgauwaldbahn, eine schmalspurige Bahn, die bis nach Ludwigswinkel führte und die überwiegend dem französischen Militär diente. Sehenswürdigkeiten. Obwohl der Pfälzerwald noch immer dünn besiedelt ist und viele kaum berührte Flächen aufweist, besitzt er doch ein reiches landschaftliches, geschichtliches und kulturelles Erbe, das sich in einer Vielzahl von Sehenswürdigkeiten widerspiegelt, von denen hier nur eine kleine Auswahl aufgeführt werden kann. Burgen und Schlösser. Der Pfälzerwald zeichnet sich durch eine Vielzahl von Burgen und Schlössern aus. Erwähnenswert ist hierbei die Reichsburg Trifels bei Annweiler auf der Ende des 12. Jahrhunderts der englische König Richard Löwenherz gefangen gehalten wurde. In der Folge entstand die Blondelsage. Am Ostrand des Pfälzerwaldes befindet sich über dem gleichnamigen Stadtteil von Neustadt an der Weinstraße das Hambacher Schloss, das 1832 Schauplatz des Hambacher Festes war und seither als Symbol für Demokratie gilt. Einige Kilometer weiter südlich, bei Edenkoben, steht seit Mitte des 19. Jahrhunderts die Villa Ludwigshöhe, die als Sommerresidenz des bayerischen Königs Ludwig I. diente. Die Burg Berwartstein bei Erlenbach gehörte einst dem Ritter Hans von Trotha, der in regionalen Sagen Hans Trapp genannt wird, und ist als einzige in der Pfalz heute noch bewohnt. Den Felsenburgen zuzuordnen sind die Burg Drachenfels bei Busenberg, an welcher der rebellische Ritter Franz von Sickingen einen Ganerbenanteil besaß, sowie die Falken - und die Wilgartaburg bei Wilgartswiesen. Über den nordöstlichen Pfälzerwald herrschten die Leininger. Markante Bauwerke dieses Adelsgeschlechts waren dort die Burgen Alt - und Neuleiningen bei Grünstadt sowie die Hardenburg bei Bad Dürkheim. Weitere Burgen im Pfälzerwald, die den Leiningern gehörten, waren die Burg Gräfenstein bei Merzalben im westlichen Teil des Gebirges sowie die Burg Erfenstein im Elmsteiner Tal. Eine besondere Burgenformation ist die Dahner Burgengruppe bei der gleichnamigen Stadt. Sie besteht aus den Burgen Alt-Dahn, Grafendahn und Tanstein, die zu verschiedenen Zeiten, aber direkt nebeneinander auf einem Bergrücken errichtet wurden. Das Burgeninformationszentrum auf der Burg Lemberg vermittelt den Besuchern nicht nur vielfältige Detailinformationen über Geschichte, Architektur und Leben auf einer mittelalterlichen Burg, sondern gibt darüber hinaus auch einen umfassenden Überblick über die anderen Felsenburgen der heutigen Grenzregion. Naturdenkmäler: Das Karlstal, das im Oberlauf der Moosalb bei Trippstadt gelegen ist, sticht durch sein naturbelassenes, urwaldartiges Erscheinungsbild heraus. Der Trippstadter Ortsteil Johanniskreuz gilt als Mittelpunkt des Pfälzerwaldes und war früher ein Kurort. Berühmt sind vor allem die 200 bis 300 Jahre alten Eichen - und Buchenmischwälder, die den kleinen Weiler umgeben und autochthonen Charakter zeigen. Sie werden schon seit langem im Sinne des Nachhaltigkeitsprinzips schonend bewirtschaftet und sind besonders für ihre wertvollen Furniereichenbestände bekannt. Es versteht sich deshalb fast von selbst, dass in Johanniskreuz seit 2005 auch das Haus der Nachhaltigkeit besteht. Weitere urwaldähnliche Naturwaldzellen sind ferner im Quellgebiet der Wieslauter unterhalb des Weißenberges in einer der Kernzonen des Biosphärenreservates sowie im Grenzgebiet zwischen Eppenbrunn, Stürzelbronn, Fischbach und Obersteinbach zu finden. Charakteristisch für die abwechslungsreiche Landschaft des südlichen Pfälzerwaldes sind unter anderem über 200 verschiedenartige Felsformationen, an denen der Besucher nicht nur einen guten Einblick in ihre geologischen Voraussetzungen erhält, sondern auch die besondere Anpassungsfähigkeit der Sandsteinfelsvegetation, die vor allem aus Krüppelexemplaren der Waldkiefer, Besenheide und anspruchslosen Gräsern besteht, bewundern kann. Eine weitere Besonderheit dieses Biotops sind Wanderfalken, die in einer Reihe von Felsen ihre Nistplätze haben und unter strengem Naturschutz stehen. Es existieren Zugangsbeschränkungen für Kletterer und Wanderer. Bekannte Felsformationen sind im Dahner Felsenland der Teufelstisch bei Hinterweidenthal, der Jungfernsprung, der Hochstein und die beiden Felstürme Braut und Bräutigam, die alle in der direkten Umgebung von Dahn liegen. Für die Region um Annweiler und Gossersweiler können unter anderem der Asselstein, ferner der Luger Friedrichsfels, der Hundsfels und der Rödelstein bei Vorderweidenthal genannt werden. Ein bedeutendes Naturdenkmal ist auch der Altschlossfelsen auf dem Brechenberg bei Eppenbrunn in der Südwestecke des Pfälzerwaldes nahe der deutsch-französischen Grenze. Es handelt sich dabei mit ungefähr 2 Kilometern Länge um das größte Felsriff des Pfälzerwaldes, an dem die für den Buntsandstein typischen Erosions- und Verwitterungsprozesse deutlich werden. Um auch dem Wanderer diese Felsenlandschaft nahezubringen, wurden in den letzten Jahren eine Reihe themenbezogener Wanderwege eingerichtet, von denen der Rodalber Felsenweg, der Dahner Felsenpfad, der Busenberger Holzschuhpfad und der Hauensteiner Schusterpfad stellvertretend erwähnt werden sollen. Während die meisten Felsen Kletterern vorbehalten bleiben, können bestimmte Felsenriffe auch erwandert werden oder mit Hilfe von Steiganlagen bei entsprechender Vorsicht bestiegen. Informationszentren und Museen. Informationszentren. Das Biosphärenreservat beinhaltet 3 Informationszentren mit unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen, in denen man sich über Geologie, Klima, Fauna und Flora, ferner auch über Geschichte und Kultur des Buntsandsteingebirges mit Hilfe von Ausstellungen, aber auch verschiedenartiger Veranstaltungen informieren kann. Dabei stehen ökologische Zusammenhänge, für die der Besucher sensibilisiert werden soll, im Vordergrund. Auf deutscher Seite sind dies das Haus der Nachhaltigkeit in Johanniskreuz und das Biosphärenhaus Pfälzerwald-Nordvogesen bei Fischbach im Wasgau, wobei letzteres neben einer Multimedia-Ausstellung auch einen Baumwipfelpfad, außerdem einen Wasser- und Biosphären-Erlebnisweg anbietet. In La Petite Pierre, auf Deutsch Lützelstein, befindet sich in einem schlossartigen Gebäude, das auf den Ruinen der Burg Lützelstein errichtet wurde, das Verwaltungszentrum des regionalen Naturparks Nordvogesen, in dem sich der Besucher analog zu den deutschen Einrichtungen über die natürlichen Gegebenheiten der Buntsandstein-Vogesen informieren kann. Daneben wird auch verstärkt auf soziale und kulturelle Aspekte der Region eingegangen. Museen. Aus der Vielzahl von Museen, die allein in der Pfalz zu finden sind, kann im Rahmen dieses Kapitels nur eine kleine Auswahl derjenigen Einrichtungen kurz vorgestellt werden, die einen direkten oder indirekten Bezug zum Pfälzerwald aufweisen. Zu nennen wäre hier als erstes das Pfalzmuseum für Naturkunde, Politia-Museum in Bad Dürkheim, das in verschiedenen Dauerausstellungen und Sammlungen über Geologie, Flora und Fauna der Pfalz und weitere spezielle Naturschutzthemen informiert, wobei vor allem der ökologische Gedanke im Vordergrund steht. In diesem Zusammenhang wird dem Besucher auch das Biosphärenreservat Pfälzerwald Vosges du Nord in einer umfangreichen Dauerausstellung präsentiert und dabei die besonderen Merkmale dieses Buntsandsteingebirges sehr anschaulich herausgearbeitet. Das Historische Museum der Pfalz in Speyer thematisiert aufgrund seiner Schwerpunktsetzung die Region des heutigen Pfälzerwalds zwar nicht als eigenständigen Ausstellungsbereich, die spezifisch pfälzische Perspektive des Museums führt jedoch fast zwangsläufig immer wieder zu besonderen historischen Querverbindungen, in denen die politischen und sozialgeschichtlichen Veränderungen der Region veranschaulicht werden. Beispiele sind die Salierausstellung im Jahre 2011, nämlich die Burg Trifels als Mittelpunkt des Salierreiches, das Weinmuseum mit seiner Kulturgeschichte des Weines und die Familien-Mitmach-Ausstellung Burg Drachenfels, in der das Leben auf einer mittelalterlichen Felsenburg im Wasgau nachvollzogen werden kann. Das Dynamikum in Pirmasens ist das erste Wissenschaftsmuseum in Rheinland-Pfalz. Im Gebäude der ehemaligen Schuhfabrik Rheinberger wurde im April 2008 ein interaktives Mitmach-Museum eingerichtet, in dem unter dem Leitmotiv Bewegung an 150 interaktiven Experimentierstationen grundlegende physikalische, mathematische und biologische Gesetzmäßigkeiten erfahren werden können. Das Museum richtet sich insbesondere an jüngere Besucher, die für naturwissenschaftliche Zusammenhänge sensibilisiert werden sollen. Die Max-Slevogt-Gemäldegalerie der Villa Ludwigshöhe enthält unter anderem Gemälde des impressionistischen Meisters, in denen sich der Farbenreichtum der südpfälzischen Landschaft widerspiegelt, der beispielsweise vom Slevogthof Neukastel oberhalb von Leinsweiler zu erleben ist. Einen besonders guten Überblick über Felsen und Felsenburgen des pfälzischen und elsässischen Wasgaus vermitteln auch die Impressionen des Malers Emil Knöringer, der über die Landschaftsmalerei die Vielfalt der Buntsandsteinlandschaft künstlerisch zu überhöhen sucht. Industriedenkmäler. Industriedenkmäler sind zum Beispiel die Stumpfwaldbahn bei Ramsen, eine seit 1996 existierende Museumsfeldbahn, sowie das Kuckucksbähnel, das seit 1984 als historischer Dampfzug von März bis Oktober an Wochenenden zwischen Neustadt und Elmstein verkehrt. Darüber hinaus erhält der Besucher im Deutschen Eisenbahnmuseum in Neustadt anhand vieler Exponate einen guten Überblick über fast 150 Jahre pfälzische Eisenbahngeschichte. Das Deutsche Schuhmuseum in Hauenstein dokumentiert die im Raum Pirmasens früher sehr verbreitete Schuhherstellung und stellt diese in einen größeren industrie- und sozialgeschichtlichen Zusammenhang. Im Gebäude einer ehemaligen Schuhfabrik können alte Maschinen und weitere Fertigungstechniken besichtigt und die Veränderung der Schuhproduktion anschaulich erlebt werden. Interessante Einblicke in alte Berufe, die im Pfälzerwald früher zu finden waren, vermittelt unter anderem das Bürstenbindermuseum in Ramberg. Es verdeutlicht anhand vielfältiger Exponate die industrielle und soziale Entwicklung, die das Ramberger Tal im Laufe der letzten Jahrhunderte genommen hat. In der Erzgrube St. Anna Stollen in Nothweiler bekommen Besucher bei einer Führung wichtige bergbauliche Tätigkeiten und, damit zusammenhängend, die extremen Arbeitsbedingungen vergangener Jahrhunderte vor Augen geführt. Diese Informationen können anschließend im Infozentrum des Besucherbergwerkes weiter vertieft werden. Erlebnisparks. Im weitläufigen Gelände des Wild- und Wanderparks Südliche Weinstraße finden sich über 400 Tiere aus 15 europäischen Arten. Verschiedene Angebote für Kinder vervollständigen das Angebot. Eine vergleichbare Einrichtung ist der Kurpfalzpark bei Wachenheim im nördlichen Pfälzerwald. Bergbahnen. Mit der Rietburgbahn, einem Sessellift zur namensgebenden Rietburg bei Edenkoben, von wo sich eine gute Aussicht auf die Rheinebene bietet, sowie der Bad Dürkheimer Gondelbahn, die von 1973 bis 1981 hinauf zum Teufelsstein verkehrte und deren Wiederinbetriebnahme geplant ist, existieren am Ostrand des Pfälzerwaldes zwei Bergbahnen. Wandern. Der Pfälzerwald hat sich dank seiner landschaftlichen Besonderheiten, seines kulturellen Erbes und einer in erster Linie vom Pfälzerwald-Verein geschaffenen Infrastruktur schon seit Beginn des letzten Jahrhunderts zu einer stark frequentierten Wanderregion entwickelt. Hier gibt es mehr als 100 bewirtschaftete Wanderhütten und ähnliche Einrichtungen, die vom Pfälzerwald-Verein und von den Naturfreunden in ehrenamtlicher Arbeit betrieben werden. Die Wanderstützpunkte sind oft nur zu Fuß erreichbar und vorwiegend an Wochenenden geöffnet. Wanderwege. Das Mittelgebirge ist von einem dichten Netz markierter Wanderwege von mehr als 12.000 Kilometer Länge durchzogen, das zum größten Teil vom Pfälzerwald-Verein in ehrenamtlicher Arbeit angelegt wurde und von diesem kontinuierlich gepflegt wird. Zu nennen sind hier auch einige bedeutende internationale und nationale Fern- und Weitwanderwege, die den Pfälzerwald an das europäische und nationale Fernwanderwegenetz anbinden. Bekannteste Beispiele sind unter anderem der Pfälzer Jakobsweg mit der Markierung Muschel auf blauem Grund, der Fernwanderweg Pirmasens-Belfort mit der Markierung gelber Balken oder der Fernwanderweg Franken-Hessen-Kurpfalz mit der Markierung rotes Kreuz. Ergänzt und erweitert werden diese Hauptwanderrouten durch eine Vielzahl regionaler Wanderwege von unterschiedlicher Länge, wobei themenbezogene Wanderwege, zum Beispiel Waldlehrpfade, Felsenwanderwege, Gewässerwanderwege und die seit einigen Jahren vom Tourismusverband Pfalz initiierten Premium- oder Prädikatswanderwege, zum Beispiel der Pfälzerwaldsteig oder Felsenland-Sagenweg usw., ein besonders intensives Wandererlebnis versprechen. Auch grenzüberschreitende Wanderungen sind im Buntsandsteingebirge problemlos möglich, da Pfälzerwaldverein und Vogesenclub seit ihrer Gründung vor über 100 Jahren fast identische Markierungssysteme verwenden, zum Beispiel Punkte, Balken, Kreuze, Rauten von unterschiedlicher Farbgebung und in der Grenzregion ein dichtes gemeinsames Wegenetz entwickelt haben. Dabei wird von beiden Wandervereinen darauf geachtet, dass die Wegeführung nicht auf Waldautobahnen, sondern wenn möglich auf schmalen Pfaden und Steigen erfolgt. Aussichtspunkte, Auswahl. Aufgrund seiner reich gegliederten Oberflächengestalt bietet der Pfälzerwald eine Vielzahl verschiedenartiger Aussichtsmöglichkeiten. Aussichtstürme. Für den nordöstlichen Teil des Gebirges sind zum Beispiel folgende Ziele zu nennen: Eckkopfturm bei Deidesheim, Bismarckturm bei Bad Dürkheim und der Aussichtsturm auf dem Weinbiet. Der Betrachter erhält von hier einen umfassenden Rundblick, der vor allem nach Norden und Osten bis hin zum Odenwald reicht. Stellvertretend für den mittleren und südlichen Gebirgsrand stehen beispielsweise der Turm auf dem Steigerkopf, der Rehberg mit seinem Turm bei Annweiler und der Steffelsbergturm bei Dörrenbach. Dabei ist vor allem die Bergpyramide des Rehbergs für ihr umfassendes Panorama bekannt. Repräsentativ für den zentralen Pfälzerwald sind unter anderem der Turm auf dem Schindhübel bei Iggelbach, der Turm auf dem Eschkopf und vor allem der Luitpoldturm beim Hermersberger Hof, der die wohl umfassendste Panoramasicht des Pfälzerwaldes liefert. Nach genauen geometrischen Untersuchungen durch Lang sind von hier über 350 Berggipfel zu sehen. Felsen. Am bekanntesten sind der Drachenfels zwischen Isenach - und Speyerbachtal und vor allem der Ohrensfels bei Albersweiler, von dem man einen hervorragenden Blick über den südöstlichen Wasgau und die Region der südlichen Weinstraße hat. Auf dem Kirschfelsen in der Nähe von Annweiler Forsthaus ist eine Sitzkonstruktion installiert, auf welcher der Betrachter wie im Theater eine Naturoper genießen kann. Alpine Gefühle lassen zum Beispiel die Buhlsteine bei Busenberg wie auch der Hühnerstein bei Hauenstein aufkommen, die durch Geländer und Leitern zugänglich gemacht und bei entsprechender Vorsicht bestiegen werden können. Burgen. Während die Rietburg oberhalb von Roth eher als Aussichtsbalkon über die Rheinebene dient, kann von den Felsenburgen des Wasgaus, zum Beispiel von der Burgdreifaltigkeit Trifels, Anebos und Scharfenberg bei Annweiler, wie auch vom Lindelbrunn bei Vorderweidenthal, die Vielfalt des pfälzischen Buntsandsteingebirges erlebt werden. Ein 360-Grad-Panorama des deutschen und französischen Wasgaus vermittelt die Wegelnburg, die höchste Burgruine der Pfalz, bei Schönau. Von der Burg Gräfenstein bei Merzalben erhält man einen guten Einblick in eine der Kernzonen des Biosphärenreservates im westlichen Pfälzerwald. Der Artikel Pfälzerwald wurde vom Benutzer Blick am 31. Januar 2015 gesprochen. Eine unverbindliche Zusammenfassung der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 Unported kann unter creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de nachgelesen werden. Ein Link auf den vollständigen Text der Lizenz findet sich dort. Der Text der GNU-Lizenz für freie Dokumentation kann unter www.gnu.org/copyleft/fdl.html nachgelesen werden. Der Artikel findet sich unter de.wikipedia.org/wiki/Pfälzerwald. Eine Liste der Autoren und die Versionsgeschichte dieses Artikels können über den dortigen Link Versionsgeschichte abgerufen werden